Waren Sie gute Eltern? Darf man das fragen? Gute Eltern. Was macht ein gutes Elternhaus aus? Und wann geraten dann die Sprösslinge? Jemand sagte mir einmal, Pfarrerskinder, Müllers Vieh, geraten selten, bisweilen nie. Ein gutes Elternhaus. Und wo wir schon dabei sind, würden Sie das Kind Jesu als Eltern erziehen wollen? Was für Herausforderungen kämen da auf Sie zu? 1926 hatte der Maler Max Ernst einmal gemalt, die Gottesmutter züchtigt das Jesukind unter drei Zeugen. Es gab damals einen Skandal. In Paris wurde es ausgestellt, in Köln ist es jetzt noch zu sehen. Da ist die Gottesmutter in diesem Bild, Maria, dargestellt und legt den kleinen Jesu bar hinter auf über ihr Knie und züchtigt ihn. Das war ein Schock. Darf man sowas malen? Darf man überhaupt so etwas sagen? Wie war Jesus wohl als Junge gewesen? Sicherlich immer wieder eine beliebte Frage. War er ein braver Junge? Gut zu erziehen? Immer das Wohl der Eltern vor Augen und ganz gehorsam? Letztlich wissen wir recht wenig über seine Kindheit. Aber im Lukas-Evangelium, im zweiten Kapitel, wird uns einiges berichtet ab Vers 41. Da heißt es, und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Passafest in Jerusalem, die große Attraktion. Man schätzt, dass diese Stadt damals 150.000 oder noch mehr Menschen in seinen Mauern beherbergte. Ein großes Fest. Eine große Attraktion war es damals immer hiermit gewesen. Jesus war 12 Jahre. Eigentlich hätte er nach jüdischen Gesetzen erst ab 13 da sein müssen, aber seine Eltern nahmen ihn schon regelmäßig mit. Sicherlich eine gute Gepflogenheit. Bis zu dem Alter von 12 hatte eigentlich auch immer der Vater die Aufgabe, sein Kind zu erziehen, ihm alles mitzugeben, was man einfach braucht für viele gute religiöse Fragen. Als ich das mir so klar machte, dachte ich, wie schwer ist das für Männer heute, für Väter heute, die so eingebunden sind in Mobilität, in Arbeitsplatzfragen. Wie viel Zeit hat man heute wirklich, seine Kinder religiös zu erziehen, um ihnen ein Fundament zu geben? Jesus konnte auf das zurückgreifen, was seine Eltern, was Josef in ihn hineingelegt hatte. Der Aufenthalt in Jerusalem, wir wissen nichts darüber. Spannend wird es erst auf dem Heimweg. Nach der ganzen Veranstaltung macht sich wahrscheinlich eine ganze Gruppe auf den Weg, die Eltern mit Jesus. Und erst am Ende des Tages entdecken die Eltern, der 12-Jährige fehlt. Jesus ist nicht dabei. Manch einer sagt, das ist befremdlich. Wie kann man so ein Gottesgeschenk, und Maria wusste, wovon sie sprach, dermaßen außer Acht lassen, dass man gar nicht darauf geachtet hatte, ob der Junge wirklich mitkommt oder nicht. Nun, solche Dinge passieren leider auch heute. Im Oktober 2018 kam eine Familie aus dem Urlaub zurück. Sie war mit zwei Fahrzeugen angereist, hatten viel Gepäck. Die Rückreise mit dem Flugzeug war gut. Man nimmt alles Gepäck zum Auto, man fährt los. Doch auf dem Flughafen bleibt die 5-jährige Tochter. Solche Dinge geschehen immer wieder. Diese Geschichte hatte sich dann aber auch mit einem Happy End dann auch aufgelöst. Positiv merke ich, dieser kleine Jesus, 12 Jahre alt, klein kann man vielleicht gar nicht mal so sehr sagen, er war ein Junge, dem schon damals viele Freiheiten gegeben worden sind. Er wurde nicht auf Schritt und Tritt überwacht. Jesus genoss das Vertrauen seiner Eltern. Nun, die Eltern sagen, wir müssen uns sofort auf den Weg machen. 3 Tage. 3 Tage wird dieses Kind vermisst, gesucht. Als ich mit meinen Pfadfindern diese Geschichte einmal behandelte, schauten mich die Kinder mit großen Augen an. Sie konnten das gar nicht glauben, dass ein Kind 3 Tage seine Eltern scheinbar nicht vermisst. Wie ist das möglich? Gewiss, Kinder haben noch nicht dieses Zeitgefühl. Das kommt ihnen manchmal einfach abhanden. Das entwickelt sich alles viel später. Aber 3 Tage? Meinen Jungs und Mädels habe ich immer klar gemacht, wenn ihr mal verloren geht bei unseren Aktionen, wir gehen immer an den Ort zurück, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Vielleicht hat Jesus ja auch diese Regel mit seinen Eltern beherzigt und hat dann zum Schluss gesagt, ich mache mich auf den Weg wieder in den Tempel und bleibe im Tempel. Und er erlebt im Tempel auf einmal, dass er dort doch auf einmal ganz interessante Fragen vielen Menschen stellen konnte. Der Tempel, eine große Fläche, viel Raum, viele Hallen, viele Lehrgespräche. Und verwundert lese ich das hier in Vers 47. Man verwunderte sich über seinen Verstand und über seine Antworten. Jesus hatte scheinbar ein umfangreiches biblisches Wissen. Und im Gespräch mit den damaligen Schriftgelehrten wurden über viele Fragen auch hier diskutiert und Jesus hörte wohl auch gut zu. Zu Hause haben sicherlich seine Eltern ihm schon ans Herz gelegt, sich mit vielen Fragen zu beschäftigen. Denn wie sollte sonst ein 12-Jähriger so viele Fragen auch mitstellen? Und auch da spüre ich wieder, selbst wenn manchmal unsere Heranwachsenden scheinbar faul sind, und ich glaube, Sie wissen, wovon ich spreche, das, was unsere Kinder interessiert, da werden sie Experten. Lassen wir sie zu Experten werden in diesen Fragen, damit sie ein gutes Fundament bekommen. Und was natürlich auch wichtig ist, die Schriftgelehrten stehen Rede und Antwort. Ich weiß selber, wie es uns damals wichtig war, einen beherzten Herrn in unserer Kirchengemeinde zu haben, der sich unseren pubertären kritischen Fragen stellte. Man brauchte diesen Austausch, um einen Standpunkt zu entwickeln, um zu wissen, warum soll ich das glauben? Warum ist das wirklich wichtig? Was ist das für ein Fundament, auf das ich mein Leben aufbauen kann? Gut zuhören und auch nur die Fragen beantworten, die von dem Kind gestellt wurden. In Vers 48 lese ich, dass Maria sich total entsetzt hatte. Sie kommt zu diesem ganzen Ereignis und sie ist entsetzt. Maria, junge Frau, und es bricht geradezu aus ihr heraus. Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Sie war betroffen. Was hat sie durchgemacht? Best Friends sehen in so einer Situation ganz anders aus. Und ich kann das gut verstehen. Ich erinnere mich, unser Sohn war damals 6 Jahre. Wir waren in Niagarafällen, dort wo die Kante ist, die Wassermassen in die Tiefe stürzen. Wir schauten schaurig in diesen Abgrund. Und auf einmal, wo ist der Junge? Nicht da. Mein Herz wurde ganz eng. Was war ich froh, dass ich ihn ein Stückchen weiter dann gesehen hatte, wie er noch so ein paar Steine und Stöckerwasser hatte, in diese Fluten warf und sie verschwanden im nächsten Augenblick. Aber was ist das für eine Situation? Hätte Maria nicht auch einen ganz anderen Blickwinkel einnehmen können? Hätte sie nicht sagen können, der, mein Sohn, die schlauen Fragen haben wir schon zu Hause gestellt. Und mein Sohn schafft 3 Tage alleine hier in Jerusalem klarzukommen. Es wäre auch ein gewisser Stolz ja auch möglich gewesen. was wir auch dieser Frau sicherlich gegönnt hätten. Aber hier, sie ist komplett entsetzt. Und warum reagiert Josef nicht? Er hält sich scheinbar ganz zurück, als wäre er abgetaucht. Gibt es hier etwas Problematisches jetzt in der Pubertät zwischen Vater und Sohn? Starke Väter stellen sich ihren Söhnen. Schwache Väter geben immer problematische Situationen an die Mütter ab. Dieser Vers 48, ja, man kann sagen, einerseits explodierte Maria, denn sie war voller Schmerzen. Voller Schmerzen. Unter Schmerzen heißt es hier, haben wir dich gesucht. Was haben sie durchgemacht? Was hat das in dem Moment auch mit dem Ehepaar gemacht? Wer hat auf wen nicht aufgepasst? Die Situation für diese Familie war sicherlich auch hier schwierig. Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Und siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Als Jesus diese Fragen seiner Mutter hört, ihre Statements, kontert er hier im nächsten Vers gleich mit zwei Antworten. Er sagt doch glatt, warum habt ihr mich gesucht? Und zweitens, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Klingt für mich trotzig, schroff. Kümmert Jesus sich gar nicht um die Ängste seiner Eltern? Ist ihm gar nicht bewusst, was sie durchgemacht haben? Welches Bild hat hier Jesus von seinen Eltern? Welches Bild haben seine Eltern von Jesus? Konnten sie ihm das schon zutrauen, so lange alleine zu sein? Jesus ist hier dabei, eine selbstständige Persönlichkeit zu werden. Seine Selbstständigkeit hat er bewiesen, 3 Tage lang hier in Jerusalem. Und gleichzeitig auch Eigenverantwortung, dass er das regelte, was zu regeln war. Aber manchmal führt es genau zu einer inneren Ablehnung. Dass man sagt, solche Eltern, die sind schwierig. Denn letztlich bringen gerade auch die Eltern Jesus in eine peinliche Situation. Kennen Sie das? Wenn Kinder zu ihnen sagen, oh, du bist so peinlich. Als hätten wir ihnen in dem Moment ihre Bühne weggenommen. Wie stehen sie jetzt auf einmal da? Und Jesus sicherlich auch. Er ist mit diesen Leuten zusammen. Alle staunen. Und dann kommt aber diese doch sehr schwierige Aussage: Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Christus kündigt hier scheinbar ein wenig seine Zugehörigkeit zu seiner Familie auf. Und zugleich weiß er aber auch, ich habe einen größeren Gott. Diesem Gott will ich mein Leben anvertrauen. Wie hat Josef das gehört? Hat Josef vielleicht gesagt, Junge, ich habe dich groß gemacht, ich habe eine Patchwork-Familie geheiratet, könntest du mir eigentlich ein bisschen dankbar sein? Ja, keine heilige Familie. Konflikt ist hier pur. Vers 50 lese ich, sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Wie hält man manchmal diese Widersprüche aus? Ich glaube, Eltern kommen da ganz schnell auch an ihre Grenzen. Auch für Maria und Josef war das nicht einfach. Und doch löst sich diese ganze Geschichte damals doch so positiv wieder mit auf. Ein versöhnliches Ende. Wie oft haben wir das schon gehabt? Da ist Zurechtweisung, Ordnungsrufe, Widerstand und doch im nächsten Moment kann wieder gekuschelt werden. Und ein Kind bleibt dennoch ein Kind. Wie von Zauberhand verändern sich dann auf einmal die jungen Leute. Und ohne Murren geht's nach Hause. Man macht den Weg wieder zurück hier nach Nazareth und alles ist scheinbar gut. Ich denke, es ist wichtig, dass wir unseren Kindern deutlich machen, du bist und bleibst unser Kind, egal was. Diese Größe brauchen wir. Und Maria, heißt es hier in Vers 51, sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Eine wunderbare Frau, die dieses große Herz hatte für ihren Sohn und für das, was sie mit ihm erlebte. Gerade in solchen schwierigen Situationen, da wird von Eltern so ein Einfühlungsvermögen erwartet. Die Kinder sind da manchmal grenzenlos. Sie fordern ein. Aber wir als Eltern, wir brauchen dann dieses gewisse Extra. Vielleicht auch gerade, dass wir uns von Gott die nötige Ruhe und den nötigen Abstand auch schenken lassen. Und vielleicht müssen wir uns selber daran erinnern. Wie waren wir denn selber in unserer Jugend? Was haben wir gemacht? Jesus erlebt seine Eltern. Ein Machtkampf ist sicherlich das Schlechteste, was man in einer solchen Konfliktsituation machen kann. Der andere Blickwinkel, der hilft häufig weiter. Und der andere Blickwinkel, der ist dann hier besonders in Vers 52. Da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Alt werden, ja. An Weisheit dazu gelangen, nicht immer einfach. Aber vor allem Gnade. Gnade. Die Gnade Gottes war mit Jesus. Von Anfang an. Gnade, was so wichtig ist für einen jungen Menschen, der weiß, ein ganzes Leben, das Leben meiner Eltern und mein Leben ist Gnade. Dieser Gott nimmt mich einfach an. Auch wenn Erziehung vielleicht nicht optimal verlaufen ist, ist es wichtig, dass wir auch immer wissen, unser Leben liegt in der gnädigen Hand Gottes. Vielleicht leiden Sie heute noch darunter, dass Ihnen irgendwie Unrecht widerfahren ist. Wie kann man dann mit seiner Vergangenheit einen gnädigen Schlussstrich ziehen? Die Gnade ist über uns, Gottes Gnade. Über die Eltern ist sie ausgeschüttet, genauso wie übers Kind. Alles steht unter der Gnade. Am Anfang fragte ich Sie, hätten Sie gerne Jesus erzogen, groß gemacht? Wenn Sie es gemacht hätten, Sie wären auch dabei unter der Gnade Gottes gestanden. Wollen wir nicht zurückschrecken vor Aufgaben, die Gott uns stellt, Lebensaufgaben, egal wie groß sie sind. Wir tun alles unter der Gnade, nichts aus uns. Es ist dieser Gott, der es uns einfach zutraut, der glaubt, das bekommst du hin. Und deshalb stelle ich mich diesem Auftrage Gottes. In der Gnade verherrlichen wir letztlich Gott. Was wir heute durchdacht haben, ja, Familien, und seien sie auch heilige Familien, vor Konflikten werden sie nicht verschont. Und bei aller Konfliktsituation ist aus diesem Kind was geworden. Bitte nicht aufgeben. Bitte die Zukunft nicht aus dem Auge verlieren. Und sicherlich unsere Kinder bleiben unsere Kinder. Egal was. Lassen wir es immer sie spüren. Die Gnade ist mit uns und mit ihnen. Deshalb geben wir auch unsere Enkel und Kinder niemals auf. Wir wollen den langen Atem haben. Wie auch hier die Eltern von Jesus. Das, was sie hineingelegt haben in diesen Sohn, entwickelte sich über die Jahrzehnte und wurde ein Segen für die gesamte Menschheit. Vertrauen wir deshalb unsere kleinen und großen Kinder bewusst der Gnade Gottes an. Die Hände, die sich falten von Großeltern und Eltern über ihren Kindern, sind das Beste, was wir mitgeben können. Und geben wir der Gnade Gottes ein Gesicht. Alle, die später Jesus sahen, konnten die Gnade Gottes erkennen. Prägen wir unsere Kinder in Gnade. Und letztlich, er ist der Vater über diese Kinder, über alle Kinder und auch über uns. Zunehmen an Alter, an Weisheit und Gnade. Ein Prozess, den wir bis heute kontinuierlich fortschreiten dürfen. Ich möchte für Sie bitten und beten, dass wir Gottes Gnade in unserem Leben erleben. Gnädiger Gott, danke, dass wir in deiner Gnade geborgen sind, dass du uns anschaust, voller Güte, voller Langmut, voller Barmherzigkeit. Guter Gott, dein Angesicht steht über uns. Wir sind dankbar dafür und loben und preisen dich deshalb. Und wir bitten dich, dass diese Gnade auch all den Menschen begegnet, mit denen wir zusammen sind. Vor allem unseren Kindern und Enkeln gegenüber. Herr, erbarme dich und sei uns gnädig. Amen.